Das Zusammen ist viel, viel wichtiger als das einzeln stark sein oder so zu tun, als wenn man einzeln stark wäre. Und da, wo ich das sehe in der Ukraine, da freue ich mich dann immer. Und es gibt gerade in den Dörfern immer wieder ganz tolle Beispiele von Leuten, die eben zusammenhalten und die sich gegenseitig stärken. Und das gibt auch mir Hoffnung.
Imke Hansen von der Hilfsorganisation Vostok Sos, die Menschen in der Ukraine unterstützt. Prinzip Hoffnung, das ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio. Herzlich willkommen, sagt Ursula Voss-Henrich. In der nächsten halben Stunde hören wir von der Hoffnung auf ein Ende des Krieges in der Ukraine und wir lernen einen jungen russischen Politaktivisten kennen, der wegen seiner Hochzeitsgarderobe aus Moskau fliehen musste und von Berlin aus weiter für ein demokratisches Russland kämpft. Zunächst aber zu Ukrainerinnen und Ukrainern in Berlin, die ihr Land mit Kochrezepten und mit Gesang unterstützen. Jürgen Buch hat sie getroffen.
Ein ukrainischer Kinderchor in der Kirche Regina Martyrum in Berlin-Moabit. Die Mädchen und Jungen sind auf dem Rückweg von einer Chorreise aus den Niederlanden in die Ukraine. Sie machen hier einen Zwischenstopp, um den Gedenkgottesdienst zum 9. November mitzugestalten. Noch am selben Abend fahren sie weiter. Ihr Programm ist bis auf die letzte Minute gefüllt. Fast 50 Konzerte haben sie bestritten. Sie haben eine Mission, sagt Chorleiter Ruben Tolmatschow.
Wir sehen diese Konzerte als unsere Front an. Wir glauben, das ist unsere sehr wirkungsvolle Möglichkeit, über die Ukraine zu singen und zu sprechen. Und unseren europäischen Partnern zu sagen, wie dankbar wir für ihre Hilfe sind. Wir wollen auch daran erinnern, dass das unser gemeinsamer Kampf ist. Das ist nicht nur der Kampf der Ukraine. Das ist der Kampf der gesamten zivilisierten Welt gegen diese mittelalterliche Aggression, die wir stoppen müssen. Und das werden wir mit Gottes Hilfe und durch unsere Einigkeit.
An vielen Orten versuchen die Ukrainer auf unterschiedliche Weise über ihre Lage und das Leid in ihrem Land zu erzählen und zu helfen. Die ukrainische orthodoxe Kirchengemeinde in Berlin hat dazu unter anderem den Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg genutzt. Und die Organisatoren des Weihnachtsmarkts haben diese Initiative unterstützt. Sie haben kostenfrei 2 Stände zur Verfügung gestellt, an denen ukrainische Speisen verkauft werden. Außerdem mehrere Räume in einem Pavillon, in dem ukrainische Waren verkauft und Spenden gesammelt werden. Für die Gemeinde spricht Andrei Ilin. Er hat die Aktionen auf dem Weihnachtsmarkt organisiert.
Unser Hauptziel ist nicht, hier Geld zu verdienen. Unser Hauptziel ist, die Ukraine der deutschen Bevölkerung zu präsentieren. Wir wollen zeigen, wie unsere Sitten und Bräuche sind. Wir wollen zeigen, wie die Ukraine aussieht und auch natürlich auf die aktuelle Situation in der Ukraine hinweisen und Hilfsgüter wahrscheinlich einsammeln. Durch Souvenirs zeigen wir, dass die Ukrainer nicht nur jetzt leiden, sondern auch weiter arbeiten, etwas produzieren und dass die Sachen wirklich schön sind. Es ist leider so, wir merken das an den Spenden, an den Sach- und Geldspenden, das ist alles drastisch reduziert. Viele sind müde vom Krieg.
Wer den ukrainischen Pavillon betritt, wird von Lyudmila begrüßt. Sie zeigt das Kunsthandwerk, das aus der Ukraine nach Berlin gebracht wurde, um es zu verkaufen. Sie ist Kunstlehrerin und deshalb ganz begeistert von den handgemachten Gegenständen.
Wir haben hier traditionelle ukrainische Dinge, Schmuck, Kleidung, Geschirr. Also vieles, was wir in der Ukraine haben und was Ukrainer herstellen. Das sind unsere nationalen bestickten Hemden. Das ist alles aus der Ukraine, alles ukrainisch. Gott sei Dank lernt man jetzt die Ukraine auf der ganzen Welt kennen.
Lyudmila ist anzumerken, wie sehr sie der Kontrast bedrückt. Hier die schönen Dinge, die direkt aus ihrem Heimatland gebracht worden sind. Und die Nachrichten davon, wie die Lebensgrundlage der Menschen, die alle diese Dinge gemacht haben, gerade zerstört wird. Dennoch. Sie ist optimistisch.
Hoffnungen für die Zukunft, dass die Ukraine gewinnt, dass sie schnell gewinnt und dass wir dann alle hinfahren und unseren Sieg feiern können. Und das Wichtigste ist, dass dann viele Ausländer in die Ukraine fahren sollten, um zu sehen, was für ein Land das ist, welche Menschen dort leben. Die Ukraine ist ein wirklich schönes Land.
Wer hier Spenden abgeben oder sich informieren möchte, kann mit Natalia sprechen. Sie erklärt auch, was gerade besonders dringend gebraucht wird.
Wir haben eine Liste, da steht genau, was wir brauchen. Generatoren, Batterie, sogar Kerzen. In der Ukraine Leute haben keinen Strom. Nicht alle, aber viele Städte schon zerstören. Und dann, wir brauchen natürlich unsere Unterstützung. Unsere Organisation ist schon seit 2014, als Krieg beginnt, weil Krieg beginnt nicht von 9 Monaten, sondern schon seit 2014. Deshalb unsere Organisation hilft von dieser Zeit.
Ihre Organisation, das ist die Ukraine-Hilfe Berlin. Ein kleiner Verein, der eng mit der orthodoxen Gemeinde zusammenarbeitet und in dem auch Andriy Ilin aktiv ist. Er hat keine Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende.
Meine Einschätzung ist, dass wir erst in 2024 wieder auf die Grenzen von 1991 kommen werden mit Krim und Ostukraine. Es sieht jetzt sehr gut aus, es wird befreit, jetzt kommt langer, kalter Winter und es ist alles sehr gefährlich. Die Russen treten zurück, aber die legen überall Minen und Explosionsstoffe und Brücken und Schulen und Gehwege. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viel Arbeit, was getan werden muss, auch wenn wir die Territorien befreien.
Wie es in der Ukraine aussieht, zeigt eine Ausstellung in dem Pavillon. Die Ukraine, Preis der Freiheit. Sie war schon im Bundestag und im Abgeordnetenhaus von Berlin zu sehen. Sie zeigt Bilder der Zerstörung aus der Umgebung von Kiew. Entstanden ist sie nach dem 70. Tag des Krieges. Inzwischen dauert der Krieg schon über 300 Tage an. In einem Extraalbum sind nicht nur Fotos von zerstörten Häusern zu sehen, sondern auch von Massengräbern, Leichen, Leichenteilen. Keine ungetrübte Adventsstimmung. Doch die Besucher des Weihnachtsmarkts lassen sich darauf ein.
Ja, das ist das, was man erwartet und nicht gerne sehen möchte, weil es einfach schlimm ist. Ja. Ich finde es okay, dass man es macht, ne? Aber es ist halt immer schwer erträglich dann. Vor allem das Album, da möchte man gar nicht reingucken, ne? Weil es dann einfach schlimme Bilder sind. Ja.
Ich sehe jetzt gerade viel zerstörende Dinge, die leider, ja, die man nicht akzeptieren muss, aber die halt da sind. Ja, etwas ganz Schlimmes, was da passiert in der Ukraine. Dass man da ein Land einfach okkupiert oder denkt, das kann man einnehmen und so. Ja, das ist eine, hätte ich nie gedacht von Russen. Auf keinen Fall.
Wer genau hinhört, erkennt auch die ukrainischen Blasmusiker auf dem Weihnachtsmarkt. Es sind ältere Männer aus Lviv in der Westukraine. Wegen ihres Alters dürfen sie trotz des Kriegsrechts in der Ukraine ausreisen. Schwieriger war das schon für die ukrainischen Köche, die auf dem Weihnachtsmarkt Speisen aus der Ukraine zubereiten. Ukrainische Küche gibt es aber nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt. Jeden Donnerstag steht in der Markthalle 9 in Kreuzberg ein ukrainischer Stand. Hier wird ukrainisches Streetfood angeboten. Ukrainerinnen kochen hier ehrenamtlich. Jefenia ist eine von ihnen. Sie ist im März aus der Nähe von Kiew geflohen. Kontakt nach Hause hat sie nur unregelmäßig. Denn immer wenn dort der Strom ausfällt, gibt es keine Verbindung. Hoffnung für die nächste Zeit?
Wir haben keine Pläne, keine Hoffnung. Wir müssen einfach schauen.
Und etwas tun. Gemeinsam mit anderen kann sie hier in der Markthalle 9 zeigen, was die ukrainische Küche zu bieten hat.
Wir haben ein Menü mit traditionellen Gerichten wie Borscht und Pfannkuchen. Das ist ein Pfannkuchen mit Pilz und Kartoffelfüllung und einer Kräutersoße darüber. Manche fragen, wie es uns in der Ukraine geht. Andere kaufen einfach und gehen weiter.
Für manche in der Markthalle 9 sind ukrainische Speisen eine neue Entdeckung.
Mein erstes Essen, was ich noch nie gehabt habe. Und es sieht super aus und es ist für einen guten Zweck. Ja, freut mich, dass sie es machen. Essen verbindet.
Preise sucht man auf der Speisekarte vergebens. Jeder kann spenden, so viel er möchte. Das Geld kommt dem Verein Ukraine-Hilfe Berlin zugute. Der Verein hat bisher 700 Tonnen Hilfsgüter, 150 Tonnen Medikamente, 10 Rettungswagen und 3 Feuerwehrautos in die Ukraine geschickt.
Jürgen Buch über fantasievolle Unterstützungsaktionen und die Hoffnung auf ein Ende des Kriegs. Imke Hansen ist Historikerin und Traumatherapeutin und arbeitet für die Hilfsorganisationen Libereco Partnership for Human Rights und die ukrainische Organisation Vostok ZOS. Ich habe mit ihr über die Lage der Menschen in der Ukraine gesprochen und wie sie den Krieg ertragen. Imke Hansen war vor kurzem noch dort unterwegs, auch in Gebieten, die gerade befreit worden sind.
Wir waren zuerst in Cherson und sind dann über die Region Mykolaiv gefahren, wo die Frontlinie verlaufen ist, in die Region Donetsk, wo auch jetzt noch sehr stark gekämpft wird, vor allen Dingen in der Stadt Bachmut. Dann sind wir weitergefahren in die Region Kharkiv und von da aus wieder nach Kiew zurück.
Wie muss man sich das Alltagsleben in diesen gerade befreiten Gebieten vorstellen? Oder gibt es da überhaupt Alltagsleben?
Alltag gibt es immer. Das heißt, wenn es dann auf einmal zu Ihrem Alltag gehört, jeden Tag auf dem Platz zu versuchen, 10 Liter Wasser zu bekommen, dann ist das auch ein Stück weit Alltag. Der Alltag, der dreht sich eigentlich darum, wirklich die Grundbedürfnisse zu erfüllen. Es gibt nicht immer Strom, es gibt nicht, also je nachdem, wo Sie sind, nicht immer Wasser oder gar kein Wasser. Es gibt wenig bis keinen Telefonempfang. Man kann sehen, es gibt eine ganz, ganz gezielte Zerstörung von kritischer ziviler Infrastruktur und das bestimmt ganz, ganz schwer Ihren Alltag.
Ich stelle mir vor, dass aus diesen hart umkämpften Gebieten die Familien mit Kindern wahrscheinlich so weit möglich ausgereist sind, sich in Sicherheit gebracht haben. Oder gibt es noch Kinder in diesen Ortschaften?
Viele, viele Kinder sind mit ihren Familien abgereist, sind quasi auf der Flucht. Gleichzeitig gibt es aber immer noch Familien, die da geblieben sind. Gerade als ich vor 2 Wochen in Pokrowsk war und unser Evakuationsteam von Vostok ZOS getroffen habe, da haben sie eine Mutter evakuiert mit einem 13 Tage alten Kind. Es gibt noch Kinder, es gibt noch schwangere Frauen, es gibt Familien, die wirklich ihr Zuhause nicht verlassen wollen.
Wie halten die das durch? Wie ist die psychosoziale Situation dieser Menschen?
Für die Kinder ist vor allen Dingen die Situation der Erwachsenen entscheidend. Das heißt, wenn die Erwachsenen mit den Kindern was gemeinsam machen, gemeinsam singen, gemeinsam essen, gemeinsam auch diesen Stress thematisieren, dann ist das für die Kinder nicht so tragisch wie für die Erwachsenen oft. Kinder haben die Tendenz, dass sie sich wenig Sorgen machen, dass sie mehr im Jetzt und Hier leben. Im Gegensatz dazu Erwachsene, die sich ständig Gedanken machen um andere, um die Zukunft, die quasi aus dieser Stressspirale nicht mehr rauskommen, das wirkt sich ganz stark auch auf die Kinder aus.
Wie helfen Sie nun konkret mit Ihrem Verein? Was machen Sie?
Vostok ZOS macht Evakuation. Das heißt, dass wir Menschen aus den Gebieten, wo geschossen wird, aus den Gebieten, die gerade befreit worden sind, rausholen und eben an einen sicheren Ort bringen. Es gibt eine Website, es gibt ein Formular, es gibt auch eine Telefonhotline, wo man sich eben melden kann und registrieren kann für Evakuation. Und dann werden diese Daten bearbeitet und dann wird die Evakuation sozusagen eingeleitet. Und mit kleinen Bussen werden die Leute dann zu Hause abgeholt und an einen Ort gebracht, wo sie erstmal bleiben können, wo sie sicher sind. Das gilt vor allen Dingen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Das heißt, Vostok ZOS spezialisiert sich auf Menschen mit Behinderung, Menschen von hohem Alter, Menschen eben vor oder nach der Geburt, Menschen, die sich selber eben nicht mehr bewegen können. Das andere ist humanitäre Hilfe, die Winterhilfe. Das bedeutet, dass es darum geht, Öfen zu verteilen, Brennholz zu verteilen, natürlich auch Nahrungsmittel und Hygieneprodukte. Dann haben wir eine psychosoziale Abteilung, da bin ich die Koordinatorin, die eben sich darum kümmert, dass es den Leuten besser geht und die sich momentan vor allen Dingen darum kümmert, dass die ganzen zivilgesellschaftlich engagierten Menschen, dass es denen gut geht und dass die durchhalten. Menschen, die vorher in komplett anderen Berufen waren, die jetzt auf einmal evakuieren, die jetzt auf einmal humanitäre Logistik machen und die eigentlich seit Anfang März nicht stillstehen, sondern die ihr Telefon nicht ausschalten, die immer helfen, die wirklich auch Schwierigkeiten haben, ihre Familie teilweise zu sehen, weil sie eben so viel im Einsatz sind. Wir sind selber total erstaunt, dass es alles noch so gut funktioniert, dass die Leute so zusammenhalten und eben sich so stark engagieren. Also die ukrainische Zivilgesellschaft ist gerade einfach wahnsinnig beeindruckend. Gleichzeitig geht es halt darum, den Menschen zu helfen, dass es weitergehen kann, dass sie nicht von Burnout betroffen sind, dass sie nicht auf einmal zusammenklappen und ausfallen, weil an der Zivilgesellschaft hängen wirklich überlebensnotwendige Dinge gerade. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Dieses Engagement, was Sie eben beschrieben haben, das zeigt ja auch, dass die Menschen doch eine große Hoffnung haben, dass durch diesen Zusammenhalt in der zivilen Gesellschaft eine Perspektive entstehen kann, ja, dass es irgendwie weitergehen kann, dass es eine Hoffnung gibt. Worauf hoffen die Menschen?
Die Menschen hoffen auf einen baldigen Sieg. Die Menschen wissen, dass ein Frieden in der Ukraine ein Frieden verbunden mit einem Sieg der Ukraine sein muss, weil alle anderen Möglichkeiten bedeuten würden, dass man sich eben nicht sicher fühlt. Es gibt ja in der Ukraine schon seit 2014 Krieg. Ich selbst bin seit 2016 in der Projektarbeit in der Ukraine. Und es gibt überhaupt gar keine Hoffnung, dass es zu einem Kompromiss oder zu einem irgendwie gearteten Beilegungsgespräch mit Russland kommen könnte, sondern die Hoffnung gilt dem, dass die ukrainische Armee es schafft, die russische Armee aus dem Land zu drängen. Bis dahin wollen die Leute durchhalten und das verbindet sie. Und das ist ganz stark sichtbar, dass auch bei jedem Schlag, bei jedem Beschuss, der wieder passiert, der ganz klar darauf ausgerichtet ist, die Zivilgesellschaft zu schwächen, die Leute daraus irgendwie noch mehr Trotz und Stärke ziehen und sagen, so, wir machen weiter und wir geben jetzt noch mehr. Man kann zum Beispiel sehen, dass das Spendenaufkommen steigt nach jedem Beschuss, auch das Spendenaufkommen für die ukrainische Armee. Das heißt, umso mehr wollen wir jetzt durchhalten. Dann gibt es eben ganz persönliche Strategien. Die Leute sind unheimlich freundlich zueinander, wie ich das oft wahrnehme, zum Beispiel, wenn irgendwo Schlange gestanden wird oder so. Wir hatten einen Gesprächspartner aus Cherson, der gesagt hat, wenn es mit dem Beschuss besonders schlimm wird, dann versammelt er sich mit seiner Familie und den Nachbarn und dann singen sie. Und das ist so aus traumatherapeutischer Sicht so ziemlich das Beste, was man tun kann, weil das ganz stark das Nervensystem beruhigt, wenn man mit anderen Menschen zusammen singt. Und so haben eben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Strategien, um damit umzugehen.
Aus Ihrer Perspektive als Therapeutin gesehen, was kann den Menschen denn da helfen?
Ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, dass in so einer Krisensituation das Wichtigste eigentlich der Peer Support ist, also die Unterstützung von Menschen, denen es gleich oder ähnlich geht. Da braucht es erstmal überhaupt keine Traumatherapie und oft gar keine psychologischen ExpertInnen, sondern da reicht es, wenn es wirklich einen guten Zusammenhalt und eine gute Unterstützung gibt von den Nachbarn, von den Freunden, von der Familie, von den Menschen, die um einen rum sind. Und dafür, für diesen guten Support, müssen aber so ein paar Stereotype fallen gelassen werden. Zum Beispiel, dass man nicht zeigt, dass es einem schlecht geht, dass Männer schon gar nicht weinen dürfen, sondern stark sein müssen für die anderen. Auch so die Idee, dass Eltern den Kindern möglichst viel verschweigen und so tun, als wenn sie total stark wären, auch wenn sie sich gerade nicht so fühlen. Das sind so Sachen, die treffen nicht so richtig zu. Kinder merken das sehr, sehr gut, wie es ihren Eltern geht. Und wenn dann das, was ihnen gesagt wird und das, was sie selbst wahrnehmen, sich fundamental unterscheidet, ist das für Kinder eher eine Verunsicherung. Auch bei Erwachsenen gilt halt, je mehr wir darüber reden, wie es uns geht, und auch davon erzählen, dass Dinge schwierig sind und dass wir vor Dingen vielleicht Angst haben oder Respekt haben, desto mehr schweißt das zusammen. Das Zusammen ist viel, viel wichtiger als das einzeln stark sein oder so zu tun, als wenn man einzeln stark wäre. Und da, wo ich das sehe in der Ukraine, da freue ich mich dann immer. Und es gibt gerade in den Dörfern immer wieder ganz tolle Beispiele von Leuten, die eben zusammenhalten und die sich gegenseitig stärken. Und das gibt auch mir Hoffnung.
Das sagt Imke Hansen von der ukrainischen Organisation Vostok SOS, die ein Partner der Diakonie Katastrophenhilfe ist. Die Menschen in der Ukraine halten zusammen und hoffen auf den Sieg ihrer Armee und ein Ende des Kriegs. In Russland dagegen ist schon, wer überhaupt diese Hoffnung hat, in Gefahr. Wer für ein Ende des russischen Angriffskriegs eintritt, muss mit Inhaftierung rechnen oder flieht ins Ausland. So ging es Arshak Makishyan.
Arshak Makishyan spielt Geige vor der russischen Botschaft in Berlin, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen.
This war was happening for 8 years. It's enough.
Der Krieg dauert seit 8 Jahren an. Das reicht.
Das war im Mai. Arshak Makishyan ist Profigeiger. Doch seit über 3 Jahren spielt er nur noch selten. Seine Karriere hat er für den Aktivismus aufgegeben. Schon in Moskau protestierte er jeden Freitag auf dem Puschkinplatz gegen Putins Klimapolitik und hat die russische Fridays for Future-Bewegung mit aufgebaut.
Majakowski hatte ein Gedicht, das besagt, wenn Sterne aufleuchten, bedeutet es, jemand braucht sie. Es war mir wichtig, dass es bei all dem Grauen, das schon vor dem Krieg in Russland herrschte, jemand die Wahrheit sagt. Jetzt hört man keine Wahrheit mehr. Und die Menschen, die in Angst leben, tun mir leid.
Arshak Mekichan wurde international bekannt, als die Bilder seiner Hochzeit weltweit in den Medien veröffentlicht wurden. Es war der 24. Februar 2022, der Tag der russischen Invasion in die Ukraine. Seine Frau Palina Lenikova trug ein blaues Hochzeitskleid und gelbe Blumen. Auf Mekichans Hemd stand »Fuck the war«. Nach dieser Aktion drohten dem frisch verheirateten Paar mehrjährige Haftstrafen in Russland. Sie flohen nach Berlin. Wenige Wochen später erfuhr Arshak Mekichan, ihm, seinem Vater und seinen Brüdern soll die russische Staatsbürgerschaft entzogen werden, obwohl sie seit fast 30 Jahren in Russland leben. Seine Familie stammt ursprünglich aus Armenien, hat aber nur russische Pässe.
Ich habe den Eindruck, dass die russischen Behörden wollen, dass ich mich nicht mehr als Russe verstehe. Sie wollen, dass ich sage, ich bin kein Russe. Aber im Gegenteil, ich bin Teil des multinationalen Russlands.
In den sozialen Medien bekam Arshak Mekichan viele Kommentare. Er solle doch glücklich sein, dass ihm die Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Es sei schließlich gar nicht so leicht, diese abzugeben. Doch für den Aktivisten ist die Staatenlosigkeit ein großes Problem.
Die Situation ist schrecklich. Ich wünsche keinem Menschen, staatenlos zu werden. Ich kann kein Visum bekommen, kann mich nicht legal hier aufhalten und kann nicht in andere Länder reisen. Das macht es schwer für mich, Aktivist zu sein, und ich habe kein Recht zu arbeiten.
In den letzten Jahren hat Arshak Mekichan die Klimagipfel in Madrid und Glasgow besucht. Er stellte kritische Fragen an die russische Delegation, organisierte politische Aktionen und vernetzte sich mit Aktivisten aus der ganzen Welt. In diesem Jahr konnte er ohne gültigen Pass nicht zum Klimagipfel fahren. Sein Anwalt in Russland ist gegen den Entzug der Staatsbürgerschaft in Berufung gegangen. Ende Januar erwarten sie das neue Urteil. Die Flucht nach Berlin hat Arshak Mekichan vor neue Herausforderungen gestellt. Nicht nur sich in einem neuen Land zurechtzufinden, sondern auch seine Rolle als Politik- und Umweltaktivist zu überdenken.
Ich fühle mich verloren. Ich bin innerlich gebrochen, seitdem ich mit der Musik aufhörte. Jetzt versucht mir der russische Staat, meine Identität wegzunehmen. Ich war es gewohnt, in den letzten 4 Jahren als Aktivist etwas sehr Wichtiges und Nützliches zu tun. Ich wollte gerne in einem freien Russland Politiker werden. Gleichzeitig war mir klar, dass ich früher oder später inhaftiert worden wäre. Deswegen hatte ich keine Pläne für die nächsten Jahre gemacht.
Nach seiner ersten Klimakonferenz in Madrid wurde er in Russland verhaftet und hat 6 Tage im Gefängnis verbracht. Im letzten Jahr in Glasgow hat er sich von seinen Mitstreitern aus anderen Ländern verabschiedet, weil er nicht mehr damit rechnete, wieder hinfahren zu können, sondern für Jahre im Gefängnis eingesperrt zu werden.
Wenn man ins Gefängnis geht, steigt der Wert der Worte, die man gesprochen hat. Das Gefängnis ist manchmal ein politisches Instrument, besonders in autoritären Regimen. Als der Krieg begann, hat das, was ich in Russland gemacht habe, an Sinn verloren. Inhaftiert zu werden, würde die Leute nicht mehr inspirieren. Im Gegenteil, es würde sie noch mehr verängstigen. Jetzt muss man andere, kreative Protestformen finden. Auf die Straße zu gehen, ist dort jetzt ohnehin zwecklos.
Mittlerweile bekommt Arshak Mekichan ein Stipendium von einer deutschen Stiftung, damit er über die Runden kommen kann. Den Namen will er aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Um seine ersten Monate in Deutschland zu überbrücken und Geld zum Leben zu haben, musste er seine wertvolle Geige verkaufen. Vielleicht kann er sie eines Tages wieder zurückkaufen. Doch in Russland werden gerade keine Geigenspieler gebraucht, sagt Arshak Mekichan.
Klassische Musik ist so schön, dass man möchte, dass die Welt um einen herum auch schön wird. Man will diese Schönheit in die Welt bringen, damit Musik und Welt in Einklang sind. Darum glaube ich, dass es effektiver ist, die Welt vor einer Klimakrise oder vor einer Diktatur zu schützen, denn sonst gibt es nur noch Luftschlösser. Ich glaube, Russland wird irgendwann frei sein und wird Politiker und Aktivisten brauchen.
Arshak Mekichan hofft, dass er dann dabei sein kann.